du siehst eine Person und denkst dir, ist die hässlich. Und das musst du einer anderen Person sagen.
Was ist denn da?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 139.
Gossips.
Folge 139. Geh ich was normal. Folge 139.
Warte mal. Ich habe mich noch nicht gefangen. Okay.
Hallo zusammen.
Hi, ihr Lästerbacken.
Ich habe richtig eine Aufregung gerade in mir.
Ja?
Und mir fällt gerade auf, dass innerhalb von diesen 2,5 Jahren Podcast, es hat sich so viel verändert. Wenn wir uns die Aufnahmen heute anhören, dann merke ich, dass ich viel flüssiger rede. Ich sage nicht mehrmals das, 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 das. Also es haben sich Dinge verändert. Mhm. Aber der Anfang, Matthias, der verändert sich nicht. Der bleibt immer gleich schwer. Und wir haben oft ein Problem, einen guten Einstieg, um in den Flow zu kommen, da
Komm,
reinzufinden.
Wir fangen nochmal an.
Ich habe das auch beim Schreiben jetzt für die Show,
ja,
dass ich dann immer merke, oh mein Gott, der Anfang. Und es bleibt einfach schwer. Der Anfang wird nie leichter. Das ist meine Erkenntnis für 2024.
Mir geht's total ähnlich wie dir. Ich klammer mich dann an irgendwas fest. Zum Beispiel vorhin in unserem letzten Gespräch vor der Aufnahme hast du mal nebenbei einen Begriff erfunden, bei dem ich mir dachte, okay, mit dem fange ich die Folge an, davon zu erzählen, weil dir gar nicht klar ist, was du mir damit für einen Schlüssel gegeben hast.
Welchen Begriff meinst du?
Branchensurfer.
Ah.
Ich finde den wirklich gut. Das ist jetzt meine Antwort, wenn mich jemand fragt, was ich mache. War ja jetzt zum Beispiel wieder bei der Anstalt so, dass ich teilweise auf Leute getroffen bin, die ich noch nicht kannte und die auch noch nicht direkt zuordnen können, dass ich da jetzt als Schauspieler gebucht bin, mich fragen, was ich mache. Und selbst wenn ich antworten würde, ich bin Schauspieler, dann ist das ja nicht zutreffend, vollumfänglich für alles, was ich gerade mit meinem Leben mache.
Aber was antwortest du dann?
Branchensurfer.
Nee, aber ja, was hast du jetzt diesmal geantwortet?
Naja, das ist der Punkt. Ich erschlag die dann ja ein bisschen mit einer Geschichte. Also ich, nein, keine Sorge, ich laber die nicht eine halbe Stunde zu auf so eine harmlose Frage. Aber ich merke, dass ich zögere und aushole und sage, also hier bin ich, genau wie ich es jetzt gerade mache, ich erkläre, ich sage, also hier bin ich jetzt als Schauspieler gebucht, aber das kam durch Comedy, die ich und so weiter.
Ich habe das auch und ich fühle mich oft leicht kriminell, wenn ich den Leuten versuche zu erklären, dass ich ja irgendwie noch eine Agentur habe, aber gleichzeitig auch ein bisschen was auf TikTok mache, dann aber auch doziere, dann also das alles mal aufzähle und ich merke immer, umso mehr ich jetzt aufzähle, umso unseriöser wird's.
Okay, ich muss sagen, Branchensurfer hat auch immer noch einen unseriösen Touch.
Ja.
Der steht dem Begriff aber. Kriminell ist aber nicht drin für mich.
Ja, das stimmt. Aber was wir jetzt natürlich alle wissen wollen, wie war es bei der Anstalt? Erstens, also vorab,
ja,
gibt es irgendwelche Geschichten, ja,
wir haben
die für uns alle
Folge
interessant
übers
sind.
Lästern. Soll ich jetzt schon anfangen?
Also wie hat es dir erstmal bei denen gefallen?
Ich mache das wirklich richtig gerne. Ich arbeite super gerne mit denen zusammen. Also gerade die beiden, Max und Klaus, die das ja seit Jahren in jeder Folge machen, seit 10 Jahren, es war 10-jähriges Jubiläum. Ich hab die echt gern.
Warum?
Denen geht's um die Sache. Die haben einfach Spaß daran, so eine Sendung auf die Beine zu stellen. Die sind ja, das ist, finde ich, schon ganz schön komplex, was die da erzählen. Aber Spaß dran zu haben, möglichst auch, also das hab ich auch von ihnen so gehört, die sind auf der Suche nach Leuten, die sie sich dann immer mit dazu einladen, mit denen sie zusammenarbeiten können, die aber auch eine andere Farbe mit reinbringen in diese Anstalt. Ich hab die echt gern, auch menschlich, also ja.
Okay, also hast du eigentlich nichts Interessantes mitgebracht, nichts zum Lästern.
Ich wäre auch richtig schön blöd, wenn ich da frisch zurückkommen würde und dann erstmal über irgendwen herziehen würde.
Ich will ja nicht, dass du herziehst. Für mich ist ja auch Lästern gute Geschichten. Hast du eine gute Geschichte?
Ja, ich habe zum Beispiel von einem älteren Kollegen, dessen Namen ich auch noch gar nicht sagen darf, weil er als Überraschungsgast mit dabei war und die Sendung jetzt eben erst ausgestrahlt wird am kommenden Dienstag. Der ist ein bisschen älterer Jahrgang und hat schon ein bisschen mehr Fernsehkarriere hinter sich. Und der hat zum Beispiel erklärt, warum Thomas Gottschalk so einen krassen Erfolg hatte, warum der so eine Revolution im deutschen Fernsehen war.
Ich weiß es.
Ah.
Der sah einfach 30 Jahre lang aus wie Mitte 30. Der sah ja noch nie aus wie 20.
Aber schon über 40, oder? Der sah nie aus wie unter 30.
Ja, und ich glaube, das hat alle fasziniert.
Das alleine, ja, wäre auch ein Grund, dafür faszinierend zu sein. Es gibt auch da dieses Video, das hänge ich euch in die Shownotes, wo Vsauce heißt der, so ein YouTuber, der erklärt, ob es wirklich was damit auf sich hat, dass wir, wenn wir uns Fotos von früher anschauen und denken, hä, diese Person war damals so alt wie ich heute, aber warum sieht sie doppelt so alt aus wie ich heute?
Ja.
Der beantwortet, ob das zutrifft oder nicht.
Und?
Er sagt leider ja und nein. Und
ach, das sind immer die Antworten, die mich nerven.
Aber er
wenn es differenziert
es.
Ist. Ich will es einfach haben.
Okay, ja. Dann hier meine undifferenzierte, einfache Antwort, die ich weitergebe, warum Thomas Gottschalk diese Karriere hatte. Weil er geklungen hat, wie noch nie jemand im deutschen Fernsehen geklungen hat, nämlich normal, wie ein echter Mensch, wie ein normal redender Mensch. Das war die große Revolution.
Das ist voll interessant. Warum haben die anderen, also die haben dann so gestellt vorher
ja,
geredet, ne?
Ja, showmäßig und so. Und hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren und so. Und dann war da mal jemand, der irgendwie trocken irgendwas hat fallen lassen.
Wo kommt das her? Warum hatten die das?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, eine etwas zu komplexe Frage. Können wir die ganze Folge mitfüllen vielleicht? Aber ich habe als erste Vermutung, dass es was mit einem Echtheitsanspruch zu tun hat, den es lange Zeit nicht gab und der dann erst entstanden ist. Im Schauspiel ist es genauso. Es gibt diese alte Schule von Theater, wo du eher deklamierst. Du stehst auf dem Standbein, ein Spielbein ist unbelastet vorne ausgestellt, Hand in die Hüfte gestemmt. Von Stütze ist die Rede bei der Stimme. Eine gestützte Stimme. Was willst du mit einer gestützten Stimme denn Ehrliches sagen? Da kommt doch kein ehrlicher Ton raus.
Das stimmt.
Aber alle in der letzten Reihe hören es. Und ich habe noch, als ich Schauspiel studiert habe, ältere Kollegen wie Rolf Beusen zum Beispiel auf der Bühne gesehen. Dir sagt der Name nichts, oder?
Mm-mm.
Und im Schauspiel ist der dann bis heute wahrscheinlich immer noch total bekannt. Genauso wie der diesen berühmten Mephisto gespielt hat,
Gustav Ganz.
Der ist aus Entenhausen. Gustav Ganz ist... Ich glaube, das ist der Glückspilz-Cousin von Donald Duck. Das ist, glaube ich, Gustav Ganz.
Ja, du hast recht. Gustav Ganz.
Gustav Gründgens, meinte ich.
Ist doch fast das Gleiche.
Fast, ja, genau. Ganz.
Ja.
Ist ganz ähnlich. Nein, aber Gustav Gründgens und Rolf Beusen und so, diese alte Theaterschule, die so deklamiert hat. Ich habe eben Rolf Beusen damals auf der Bühne gesehen. Er hat die Nibelungen vorgelesen. Und das ist mir echt im Gedächtnis geblieben, dass er den Drachen, der dann da auftritt, dass er den ausgesprochen hat als der Dragon. Und
oh yeah.
Mich hat das einfach absolut, also ich fand es fast lächerlich. Und ich habe das mal einem älteren Kollegen erzählt, der so in dieser Zwischengeneration war, also der heute um die 60 ist. Ich glaube, der fand das gar nicht cool.
Ja, da müssen wir, das können wir auch nicht sagen.
Nein?
Nein, da muss man... Da hat man Respekt davor.
Siehst du, das ist es, genau, Respekt.
Ja.
Und dann sind Werte wie Respekt vor dieser Form von Kunst wichtiger als Echtheitsanspruch, als Lockerheit, Menschlichkeit, Berührung, Direktheit, ehrlicher Ton.
Schau mal, in der Fotografie ist es doch auch so, wenn du von Familienfotos jetzt ausgehst, ne?
Ja.
Die ganz alten Familienfotos sind ja immer komplett inszeniert.
Genau.
Und man versucht, etwas abzubilden, was ja nicht die Realität ist.
Genau, perfekter Vergleich. In so einem alten Familienfoto, traditionell, alle sitzen da mit Zylinder, Monokel und so, da wäre Thomas Gottschalk mit drin und schneidet sich gerade die Nägel oder putzt sich die Zähne. Oder
das
so.
Ist eigentlich ein cooles Bild.
Ja, und das hat den Nerv getroffen, ich finde, nachvollziehbar. Mir hat das eine Antwort gegeben.
Ja, mir auch.
Und überhaupt fand ich es erkenntnisreich. Es wurde so ein Making-of bei der Anstalt gemacht. Da wurde gefilmt und ein bisschen interviewt im Hintergrund. Ich weiß nicht, wofür die das verwenden. Ob das auf Social Media sein wird. Es gibt keinen Social-Media-Kanal von der Anstalt. Oder ob das als Special im Fernsehen läuft. Keine Ahnung. Aber ich fand es richtig interessant.
Haben die dich dann interviewt?
Ja, und zwar nicht jetzt zu mir und über mich oder so, sondern diese ganze Folge war unter dem Motto, was bringt eigentlich Satire? Und da haben sie mich dann so im Hintergrund auch gefragt, was ich denn denke, welche Rolle Satire hat und wo sie sich hinentwickeln müsste.
So, Matthias, sag uns mal, was denkst du, welche Rolle hat Satire und wo wird sich das hinentwickeln?
Ich habe dort geantwortet, dass Satire eine neue Funktion hat, die sie früher nie hatte, nämlich der Hauptinformationslieferant für das, was in der Welt los ist. Früher war man sich, in Gottschalks Zeiten, ja, war man sich einig, das ist die Informationslage. Es war relativ leicht überschaubar. Ich weiß, auch damals gab es schon komplexe Vorgänge in der Welt und so, aber man war sich halbwegs einig, das und das ist gerade die Lage. Und Satire hatte eine separate Funktion, die Lage, die alle kannten, zu kommentieren. Und zwar irgendwie gegen Macht dann zu schießen. Ne?
Mhm.
Mittlerweile, ich kriege unter vielen PR-Berater-Videos den Kommentar, hä, ohne dieses Video hätte ich gar nicht mitbekommen, was da passiert ist. Ich kann es aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich habe in der Aufzeichnung oder in den Proben dann teilweise Sachen erst richtig erfahren, die ich vorher nicht mitbekommen hatte, nichts drüber gelesen hatte oder im Fernsehen gesehen oder so, über Radwege in Peru.
Es ist doch auch inzwischen so, dass ganz viele ihre Informationen auf Meme-Seiten beziehen. Und das finde ich so interessant. Ich kenne Leute, die gucken sich den ganzen Tag Nein-Gag an.
Ja, genau.
Und wissen dann irgendwelche Sachen und erzählen mir dann davon. Und ich denke mir jedes Mal, wo haben die diese Infos her? Und dann später lese ich das aber auch dann woanders. Also klar, es ist keine seriöse Quelle.
Nee, eben sogar explizit
aber eine
nicht
ernstzunehmende, weil viele sich darüber informieren.
Genau, weil es auch nicht einfach nur trocken Informationen, vor allem nicht einfach nur irgendwelche Zahlen dir gibt, sondern gleich irgendwie das mit Sinn versieht, mit Bedeutung, mit Bezügen zu anderen Ereignissen.
Die ganze Trump-Taylor-Swift-Geschichte, die habe ich über Memes erfahren. Und dann habe ich erst angefangen, auf den Nachrichtenportalen mehr darüber zu lesen, was ist da eigentlich los. Aber aufmerksam haben mich irgendwelche Meme-Seiten darauf gemacht.
Das ist ein super Stichwort, weil darüber möchte ich jetzt reden im Shit-Move der Woche. Der Shit-Move
der Woche. Okay, Matthias, du hast diesmal jetzt einen Shit-Move der Woche mitgebracht.
Von Trump.
Ja.
Ich hab das schon mal gemacht.
Okay, was hast du gefunden diese Woche?
Also, ich versuche ja zu meiden, ihm überhaupt lange und viel zuzuhören, weil ich weiß, dass da sowieso nur Hetze und Quatsch kommt. Aber diesmal musste ich ja für das PR-Berater-Video mit ihm und Taylor Swift.
Mhm.
Deswegen habe ich ein längeres Interview mit ihm am Stück angehört und ich merke, dass ich anders zuhöre, wenn ich auf der Suche bin nach Schnipseln, die ich verwenden kann. Ich höre mit zwei verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu. Ich höre, was inhaltlich gesagt wird und natürlich auf Brauchbares. Und dadurch höre ich auf eine ganz spezielle, komische Weise zu.
Aber was bedeutet das, dass du ein Muster erkennst?
Ja, ich erkenne dabei bei diesem Zuhören von Interviews, das Denken, das zutiefst verinnerlichte Denken der Menschen.
Aber so geht's mir jedes Mal mit deinen Schnipseln. Das ist eigentlich der Kern, warum ich die PR-Beratung gut finde. Nicht wie sie geschrieben, also doch, also das finde ich auch gut. Aber das ist der Kern, den ich so besonders finde. Du kannst den Kern der einzelnen Charaktere erkennen dadurch.
Und das Schöne ist, das ist eine Qualität, die ich, das ist jetzt keine falsche Bescheidenheit, nicht mir in erster Linie zuschreibe. Es ist fast unmöglich, Leute und ihre Antworten aus dem Kontext zu reißen, ohne dabei diesen Effekt zu erzielen, dass sie sich irgendwie offenbaren, dass man irgendwie spürt, wie sie wirklich ticken.
Mhm.
Passiert automatisch. So, und bei Trump, jetzt kommen wir zum Shit-Move, ja? Es ist ein so dreister Twist-Move und Bullshit-Move.
Ich glaube, du musst nochmal Twist-Move erklären.
Genau, mache ich. Er verdreht der Gegenseite, gegen die er schießt, die Worte im Mund. Er behauptet, dass sie was gesagt hätten, was sie nie gesagt haben. Und Bullshit-Move zielt in die gleiche Richtung. Du erfindest einfach irgendwas. Bullshit.
Mhm.
In seinem Fall dieser Satz hier.
The Democrats are able to kill the baby after birth.
Let me talk to you.
Nobody wants that.
That Democrats don't want that.
Also Kontext, die Republikaner in den USA haben ein Riesenproblem. Die Frauen in den USA werden zu großen Teilen nicht für die Republikaner wählen, weil die gegen Abtreibungsrechte sind. Das ist für so viele Frauen ein Problem, ganz unabhängig davon, ob sie eher zu Republikanern oder Demokraten tendieren. Also ein komplettes Abtreibungsverbot wird als, ich finde zu Recht, als radikal wahrgenommen.
Ja, absolut.
Und macht es ja richtig schlimm für Frauen. Du hast mir die Woche noch erzählt von einer Frau, die eine Fehlgeburt hatte und dafür verklagt wurde.
Habe ich aber auch von Instagram, deswegen war ich, das habe ich nicht gecheckt nochmal.
Nein, das ist aber auch jetzt gerade, mir geht es mehr darum, wie die Stimmung ist. Ne?
Mhm.
Es wird ganz klar eine Seite als die Radikale wahrgenommen. Nämlich die von Trump. Und er dreht das hier um. Das ist dieser Twist-Move. Er sagt, die eigentlichen Radikalen sind die Demokraten. Und dann erfindet er, weil die sogar für Abtreibung, also für die Tötung des Kindes, sogar noch nach der Geburt sind.
Was?
Das erfindet er. Und die Journalistin sagt jedes Mal, das passiert immer, immer wieder, ja, die kommen in diesem Gespräch, weiß ich nicht, 5 bis 10 Mal an genau diesen Punkt und sie widerspricht jedes Mal und sagt,
again, no one is
again,
arguing listen. For that.
Also Mr. Trump, niemand fordert das, niemand will das. Und dann macht er, was wir bei Mantras schon gesprochen haben, er wiederholt es einfach immer wieder und es ist völlig klar, dass mit seiner simplen Kindersprache, die jeder versteht für diese Leute, dass Trump die Wahrheit sagt, die Demokraten sind die Radikalen. Und die Journalistin ist Fake News.
Das ist eigentlich eine super Rhetorikschule. Wenn man das sieht und dieses Muster erkennt, muss man eigentlich sofort intervenieren.
Ja.
Und darf sowas eigentlich auch nicht permanent immer wieder zulassen. Das finde ich dann so verrückt. Also ich glaube, man braucht einfach viel mehr Tools in der Hand, damit man das auch wirklich sehen kann, was macht ein Trump eigentlich da, was machen Populisten da, wie kann man dem perfekt entgegenwirken.
Eigentlich müsste sie ja noch viel stärker intervenieren, als immer nur sachlich zu sagen, das stimmt so nicht, das sagt niemand. Sie müsste es als Lüge bezeichnen, aber da hatten wir erst in einer der vergangenen Folgen auch Trump als Opfer-Shitmover. Wenn sie das täte, wenn sie zu krass dagegenhalten würde, würde er das Interview abbrechen und sich als Opfer inszenieren. Es ist ganz schön schwer angreifbar, wenn jemand so ist.
Und was ist, wenn sie auch lügt?
Ja, manchmal verleitet es mich dahin. Dass ich mir denke, das ist alles, worauf er seine Rhetorik aufbaut, ist ja eine komplette Egalhaltung. Der hat einen Wertenihilismus. Ihm ist nichts, aber auch gar nichts wichtig. Also darf er alles machen. Er kann alle Spielregeln brechen.
Also ihm ist natürlich seine eigene Agenda wichtig, aber er.
Ja, aber die kreist ausschließlich um sich selbst.
Ja, und er zieht alle Register.
Ja.
Und er weiß ganz genau, deswegen, dass das, wenn ich schon vor Jahren immer gesagt habe. Ich finde ihn strategisch wahnsinnig intelligent.
Ja.
Ich habe immer ein Problem damit, wenn man zu solchen Leuten einfach sagt, das sind Clowns, das sind Idioten und so.
Ich glaube,
die einfache Sprache ist ein so mächtiges Tool. Du erreichst viel mehr Menschen damit.
Ich verstehe dich in dem Punkt immer besser. Ich habe lange Zeit gegengehalten und gesagt, nee, wenn du dir genau anhörst, wie er spricht, das klingt unfassbar dumm. Man kann das doch nicht auch intelligent nennen. Wenn dir nichts wichtig ist, außer du selbst, dann kannst du so sein. Und ja, dann entwickelt das eine quasi intelligente Kraft, eine strategische Kraft. Nee,
pass auf, ich weiß, dass du jetzt generell davon ausgehst, so auch das Inhaltliche, was er sagt. Mir geht es wirklich rein um diese Kommunikation mit der Sprache. Das ist für mich das Gleiche, wie wenn die Leute in die Kerbe schlagen und sagen, ach, das ganze Instagram-Scheißdreck, TikTok-Scheißdreck und so weiter und was da eigentlich in kurzen Videos erklärt wird und so ist alles Mist.
Undifferenzierte Kritik.
Ich finde, wir sollten viel mehr uns die Frage stellen, warum funktionieren die Dinge so gut? Also jetzt auch bei einem Trump. Was kann er gut? Was funktioniert da gut? Warum erreicht er damit Menschen? Und oft ist wirklich so eine Haltung auch von oben herab da, dass man so sagt, die sind alle dumm, die dem glauben. Und dann denke ich mir, wie willst du noch diese Menschen erreichen, wenn sie von dir noch hören, dass sie auch noch dumm sind? Und dann merke ich richtig, okay, komplett alles falsch gemacht. Da muss man kommunikativ ganz anders rangehen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Aber ich
irgendwie lässt schon. Doch, ich kann direkt anknüpfen. Komm, wir gehen ins Thema und ich kann anknüpfen, warum das Thema ist.
Okay.
Das Thema.
Gossips. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe zu einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Okay, was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Lästern zu tun?
Wenn man über Menschen pauschal sagt, die sind doch dumm, dann ist das ja Lästern. Damit sind wir doch direkt schon da, oder?
Ich habe noch eine Sprachnachricht, die es vielleicht noch besser erklären würde.
Okay.
So, jetzt schreibe ich euch auch mal, beziehungsweise spreche euch auch mal eine Textnachricht auf. Weil das Thema Lästern mich doch gecatcht hat. Es ist doch so, Lästern ist eigentlich was Feines. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Lästern und Kritik? Man muss eigentlich nur klar sein, wenn man lästert, dass man eigentlich einen Verbündeten sucht. Und eigentlich derjenige, über den man lästert, oft eine Projektionsfläche dafür ist, was man selber für, naja, sagen wir mal, Dinge hat, wo man Nachholbedarf hat, Ängste hat, meint, Dinge nicht richtig zu machen. Wenn man das erkannt hat, ist es unglaublich befreiend, mit jemandem über jemanden zu lästern. Ansonsten ist es eine Kritik. Ob sie konstruktiv ist, weiß man nicht, aber dann ist es Kritik. Also bin ich der Meinung, es ist sogar extrem wichtig, dass derjenige, über den man lästert, nichts davon mitbekommt, weil er ansonsten nicht mitbekommt, was eigentlich dahinter steckt und natürlich dann persönlich angegriffen ist. Somit muss man eigentlich sich nur darüber im Klaren sein, dass es meistens um einen selber geht, um ein Problem, was man selber zu lösen versucht. Typisches Beispiel, wenn man Kinder hat. Man redet mit einem anderen Elternteil darüber, naja, kein Wunder, dass, nennen wir sie mal Anna, so gut im Klavierspielen ist und so viele Aktivitäten die Woche macht. Ich meine, die Mutter hat ja auch nichts zu tun. Da kann sie natürlich auch das Kind von A nach B fahren. Was eigentlich dahinter steckt, ist natürlich, um einfach mal ein profanes Beispiel aus dem Alltag zu nehmen, dass man selber sich selbst eigentlich vorwirft, etwas falsch zu machen und seinem Kind nicht mit genug Aufmerksamkeit zu begegnen oder halt auch vielleicht eine Unzulänglichkeit zu haben, weil man eben überfordert mit gewissen Situationen ist. Das steht ja eigentlich dahinter, weil eine persönliche Aussage über die Person, die man meistens ja nicht kennt, steht einem ja gar nicht zu. Wer das erkennt, weiß, es ist nur ein Ventil.
Puh, das ist eine sehr schlaue Perspektive und die schlaucht mich direkt.
Ich finde die so gut.
Ja, die ist sehr gut.
Weil wir können sie einerseits gesellschaftlich anwenden, bei den ganzen Themen, wo wir momentan gespalten sind. Wenn wir sagen, ach, die einen, die sind so dumm, dann können wir das halt reflektieren, warum wir schon über die herziehen, anstatt uns zu fragen, wo kommt's her oder vielleicht mit Empathie ranzugehen.
Genau, da will ich gleich ansetzen, sag aber erst zu Ende.
Und dann natürlich halt persönlich, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt über XY herziehe, warum nenne ich eine Person in meinem Umfeld die ganze Zeit Crackhead, wenn ich mit dir darüber rede?
Weil die halt ständig auf Crack ist. Das
Nein, ist sie nicht, aber die nervt mich. Ja, und dann sage ich immer zu Matthias, sage ich dann immer, Crackhead ist wieder da.
Ja, ja.
Ja, und es ist nicht fein. Das ist nicht schön, dass ich das mache. Auch wenn sie mich immer attackiert.
Und du machst es ja bis vor 10 Sekunden privat.
Ich mache es immer privat. Und es weiß keiner, wer es ist. Es weiß auch keiner in unserem Umfeld, wer es ist.
Genau. So, jetzt habe ich aber mit diesem ersten Punkt, mit dem gesellschaftlichen, da kriege ich ein richtiges Problem gerade. Ich kriege Dinge nicht unter einen Hut. Also, ich habe in der heutigen Folge zum zweiten Mal einen Shitmove von Trump reingebracht. Ich versuche ihn zu analysieren. Ich reibe mich dran. Natürlich geht es über ihn hinaus auch auf die Leute, die ihn gut finden. Ich ziehe irgendwie über die her. Nicht einfach nur, indem ich mir mein Maul zerfetze, aber ich distanziere mich davon. So, jetzt kann ich diesem Satz folgen. Ich erkenne, das ist ein Ventil. Es ist für mich. Ich mache das für mich. Mein Problem ist, dass ich eigentlich aus dieser Erkenntnis dann eigentlich im nächsten Schritt ja ableiten müsste, okay, habe ich erkannt, ich kann aber an mir jetzt arbeiten und weitermachen, ne? Weil es war ja nur ein Ventil für mich und jetzt kann ich das auf Seite schieben, hinter mir lassen und bei mir gucken.
Ja.
Ich bleibe aber im Recht. Also wenn ich mir deine Herangehensweise jetzt nehme, ich komme nicht an die ran. Deine Herangehensweise ist ja, Fragen zu stellen. Woher kommt das? Warum verhält sich jemand so? Ich habe einen TED-Talk übers Lästern gesehen, kann ich euch auch in die Shownotes hängen. Da spielt das jemand ziemlich gut durch. Er fragt das Publikum so, was sind die ersten Assoziationen, die du hast, wenn am Arbeitsplatz ein bestimmter Kollege zu spät kommt? Was ist das Erste, was dir durch den Kopf schießt?
Hat zu lange geschlafen.
Sowas, ist unorganisiert. Also auf jeden Fall Tendenz, negative Gründe, bisschen Attacke, ein bisschen Lästern steckt mit drin. Der Kollege hat es nicht im Griff. Wenn du selber zu spät kommst, dann ist die erste Assoziation.
Also wenn ich zu spät zur Arbeit kam, habe ich immer verschlafen. Also.
Ja, ich weiß, du bist aber auch sehr ehrlich jetzt gerade.
Und ich habe immer lang gearbeitet, deswegen habe ich immer zu allen gesagt, keiner in diesem Raum sagt irgendetwas.
Ja, scheiße, ja, du bist mit deinen Antworten tatsächlich nicht gut geeignet für das Beispiel, das ich gerade mache, weil du da ehrlich bist. Er macht aber in seinem TED-Talk einen Unterschied auf. Er sagt, bei den anderen nehmen wir schlechte Gründe an, in der Regel. Und uns selber nehmen wir ein bisschen in Schutz und sagen, nee, bei uns hat's gute Gründe. Wir wurden aufgehalten, wir standen im Stau. Und das ist ja erstmal generell richtig, ne? So ticken wir. Die meisten von uns ticken so. Und dann schlägt er vor, dass man auf die anderen Menschen ja mit einem ähnlichen Blick oder zumindest mit einer ähnlichen Frage reagieren könnte. Was bewegt einen guten, zuverlässigen Kollegen denn dazu, zu spät zu sein, unzuverlässig zu sein, mir versehentlich mehr Arbeit aufzubürden durch das Verhalten? Und das in allen möglichen Kontexten durchgespielt. Das ist halt Empathie. Ich versetze mich in jemanden hinein, der in meinen Augen sich schlecht verhält, auf die eine oder andere Weise, und versuche herauszufinden, was könnte einen guten Menschen dazu bewegen, sich schlecht zu verhalten. Ich scheitere damit bei jemandem wie Trump oder bei der AfD. Ich komme nicht dahin. Was bewegt, wie, ich kann nicht mal einen guten Menschen in Trump annehmen. Ich sehe ja nicht nur einmal, weißt du, wenn es einen Fall gäbe, einen Shitmove von ihm, dann würde ich sagen, doch, okay, das sollte ich tun. Wenn ich aber über Jahre und Jahrzehnte hinweg jemanden sehe, der in meinen Augen sich konstant schlecht verhält, dann kriege ich diese Methode nicht hin. Das ist mein Problem.
Also ich versteife mich ja gar nicht auf ihn, sondern ich denke halt über die Menschen nach, die sagen, ja, der spricht mir aus dem Herzen.
Und das ist für mich das Gleiche. Wie können die jemanden genau wie ich über Jahrzehnte sehen und sehen, dass er kriminell, korrupt, verlogen ist bis zum Anschlag und irgendwie sagen, doch, der gefällt mir.
Aber vielleicht sehen sie das gar nicht.
Ja, und wenn nicht, warum nicht?
Ach, da gibt es so viele Gründe, aber ich kann das, ich weiß nicht warum, aber ich kann es irgendwie total nachvollziehen.
Wow. Kannst du auch mich nachvollziehen und mein Dilemma?
Absolut. Also mir geht es ja genauso, dass ich das schlimm finde und dass da Werte dahinter stehen, für die ich nicht stehe.
Aber es ist interessant, du formulierst es, dass da Werte dahinter stehen, die nur nicht deine sind. Ich sage ja sogar, da stehen gar keine Werte dahinter. Da steckt eine Ablehnung von Werten dahinter.
Ja, und ich glaube, das ist falsch. Ich hatte diese Woche ein sensationell gutes Gespräch. War sogar eine Person aus unserer Community. Sie sagte zu mir, dass wir uns doch fragen sollten, wo haben wir
gemeinsame Werte, ne?
Gemeinsame Werte mit den Menschen, mit denen wir uns nicht einig sind.
Ja, ja. Das kann ich auch erstmal unterschreiben.
Und das ist auch mein Weg, dass ich immer versuche, erstmal herauszufinden, was will eigentlich die andere Person?
Ja.
Warum? Worum geht's ihr? Und dass ich dann versuche, erstmal einen Zugang zu finden. Ich würde das noch nicht mal sagen, dass es mich sonderlich empathisch macht, sondern ich habe eher das Gefühl, es emanzipiert mich.
Ja.
Ich bin dann kein Opfer mehr. Ich fühle mich dann nicht machtlos, sondern ich habe ein Tool in der Hand. Ich habe was in der Hand und muss mich nicht aufregen über eine andere Person.
Ja.
Ich habe das zum Beispiel auch über die Menschen, die jetzt über mich hergezogen haben. Also ich habe da einige Stories. Ich habe so viel, dass ich Kategorien habe. Lästerkategorien.
Das finde ich sehr gut.
Und wenn ich heute über all die Leute nachdenke, habe ich nicht einmal ein richtig abwertendes oder schlimmes Gefühl. Weil ich mich nicht mehr als ein Opfer davon sehe, sondern eher denke, hey, die hatten alle ihre Gründe. Und manche Sachen waren sogar witzig. Also, wo ich wirklich denke, ja, das ist doch, also ich habe da so eine Lockerheit.
Komm, lass uns das mal durchgehen. Ich schieb das jetzt mal ein bisschen auf die Reservebank, mein Problem mit Populismus, weil ich das damit immer noch nicht geknackt kriege. Aber
das
vielleicht,
kriegen wir auch nicht beim Thema Lästern geknackt.
Okay.
Das ist so komplex.
Gut, dann gehen wir damit irgendwann mal irgendwie anders um. Aber erzähl mir von deinen Lästertypen, das finde ich gut.
Okay, ich habe 5 verschiedene.
Ja.
Zuerst will ich dich fragen, wurde schon mal über dich gelästert?
Oh ja, ich hätte auch eine Geschichte, die ich dazu erzählen kann.
Okay, dann schieß erstmal los.
Also über mich wurde schon öfter gelästert. Ich hätte einmal meine erste Schauspielschule auf der Falkenberg. Da habe ich gemerkt, dass dieser Jahrgang, man ist da ja nur immer so um die 10, ne? Um die 10 Leute. Also eigentlich super überschaubar, eine relativ kleine Gruppe. Eigentlich müsste man gruppendynamisch sich da agil bewegen können. Das müsste sich nicht sehr schnell in verhärtete Fronten festfahren. Hat es aber. Da hat sich eine kleine Gruppe, vielleicht ein Drittel dieser Gruppe, geschart um einen. Und der hat so eine bestimmte Sprache, bestimmte Verhaltensweisen da reingebracht, ja. Er hatte ein Wort für seine Leute, für seine Clique. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. War wahrscheinlich auch einfach nur ein Fantasiewort. Muzis, so hat er die genannt. Und auch noch in so einem penetranten Tonfall. Du konntest es nicht überhören. Warst kein Teil dieser Gruppe, durftest auch nicht, konntest auch nicht. Also ich zumindest konnte nicht. Für mich wäre es eine Lüge gewesen, wenn ich versucht hätte, da mitzumachen. Und auch eben in diesem Tonfall zu sagen, morgen Muzis, sodass alle es mitbekommen, ne, dass diese Gruppe wieder da ist. Iris, eine In-Group innerhalb einer 10, gut, damals waren es am Anfang halt noch 13 Leute, dann sind 3 rausgeflogen, ich war einer davon. Und er witzigerweise, war auch einer davon.
Der ist auch rausgeflogen.
Der ist auch rausgeflogen. Sie haben uns ja keine Gründe gegeben, aber ich erzähle mir im Nachhinein die Geschichte so, dass sie bei mir gesehen haben, ich habe mich zu sehr davon bedrängen lassen, eng machen lassen, ängstlich machen lassen, dass es sowas gibt, so eine Gruppendynamik, die was Feindseliges entwickelt. Komme ich auch gleich dazu, dass die dann sehr über mich gelästert haben. Ich habe das sehr gespürt. Und ihn aber auch, weil sie gesehen haben, der ist das, was man Kantinenschauspieler nennt. Jemand, der hauptsächlich lästert und gruppendynamische Sachen macht, aber der deshalb nicht auf der Bühne super cool ist.
Moment, warum Kantinenschauspieler?
Weil in der Kantine in den Pausen halt wahnsinnig gelästert wird, in der Theaterkantine. Das ist wohl wirklich so ein etablierter Begriff. Ein Kantinenschauspieler ist im Beruf nicht seriös, aber hinter den Kulissen und in der Kantine ganz groß.
Also wurdest du mehr oder weniger zum Außenseiter gemacht?
Jo. Die haben, ich kann dir das nicht mal so hundertprozentig genau benennen und belegen, aber ich weiß, dass ich mich nicht täusche. Körpersprache macht so viel. Ich habe richtig gemerkt, dass diese Dynamik zunehmend dazu geführt hat, dass mich selbst die anderen, ne, die auch nicht dazugehörten, dass die mir skeptischer gegenüber waren, Blicke. Ach, es gab auch konkrete Vorfälle, die mich komplett darin bestätigen, dass ich deren Gegner war, von denen auch ausgewählt. Das habe ich nicht gemacht, das haben die gemacht. Aber das führt so weit, wenn ich diese ganzen Geschichten jetzt erzähle. Was ich sicher sagen kann, ist, dass die über mich gelästert haben.
Okay, der Außenseiter ist tatsächlich ein Typus.
Also bin ich der Außenseiter?
Ja, pass auf. Es gibt verschiedene Lästermäuler.
Ja.
Und die haben verschiedene Tools und Taktiken. Und ich finde, die sind schlau und weniger schlau.
Mhm.
Also damit kategorisiere ich auch Menschen.
Okay.
Dass ich weiß, okay, hier habe ich es mit einem besonders intelligenten Fall zu tun. Dann ist die Person mehr oder weniger sogar meine Muse, wenn sie über mich lästert und ich erfahre, oh, aber gar nicht schlecht. Und wenn ich aber merke, das ist schon billig,
ja,
dann amüsiert mich das und ich bin weniger getroffen davon.
Okay, war jetzt der Muzi-Kantinen-Schauspieler für dich billig oder smart?
Also, erstmal hat er dich nicht richtig angegriffen.
Mhm.
Er hat einfach ein Wort etabliert. Es ist ja eine Dynamik, die da passiert ist.
Mhm.
Ich glaube, du bist einfach kein Muzi-Typ.
Korrekt.
Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis, was da passiert ist. 10 Leute sind nicht viel.
Ja, eben.
Es ist einfach nicht viel. Und manchmal ist man einfach auch in der falschen Gruppe.
Ja.
Und man versteht sich einfach nicht so innig und gut mit diesen Menschen. Und es ist schwierig, gut miteinander auszukommen, wenn vor allem mehrere untereinander sich richtig gut verstehen. Und er war eigentlich so der Typ, so was ich jetzt raushöre, der hat mit Muzi für ein paar Leute ein bisschen Sicherheit geschaffen.
Ja.
Die waren füreinander da, die konnten über andere lästern. Dann diese ganze Schauspielzeit ist sowieso sehr schwierig, weil es geht immer ans Eingemachte, man ist verdammt unsicher. Also hat es gut funktioniert. Du bist mehr oder weniger ja auch so einer, der will's gut machen und ist dann eher so der Einzelkämpfer.
Mhm.
Deswegen glaube ich sowieso, dass du eher als ein Konkurrent wahrgenommen worden
von
bist.
Von denen auf jeden Fall, ja.
Okay, jetzt müssen wir aber herausfinden, was war das für eine Lästerkategorie? Ja? War die gut oder war die weniger gut?
Ja.
Wenn sie dich zum Außenseiter gemacht haben, ist das ein Typus. Also zum Beispiel, sie finden irgendwas Äußerliches bei dir.
Mhm.
Deine Haare zum Beispiel.
Ja, ist auch das beliebteste Angriffsziel für Leute, die in den Kommentaren irgendwie gegen mich schießen wollen. Wenn ich ein Video mache, das ihnen nicht taugt.
Kurzes Feedback von mir, ganz schlecht. Da seid ihr in der untersten Kategorie.
Yes, danke.
Die ist leider, wenn ich jetzt aus einer Kreativagentur-Sicht da drauf schaue, einfach gar nicht mal so kreativ und gut.
Es so ist relativ billig. Niveau, ne?
Es ist genau, es ist Grundschul-Kindergarten-Niveau. Was machst du da? Du guckst erstmal auf das Äußerliche.
Mhm.
Hat jemand ein bestimmtes Aussehen, was einem nicht gefällt? Haare, ein Outfit oder irgendwie sowas. Alles lächerlich.
Mhm.
Das ist einfach, da ist keine Substanz beim Lästern. Da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben bei der ganzen Sache.
Ach, ich lieb's, dass du in was Negativem Ansprüche stellst. Finde ich gut. Okay.
Natürlich fallen da auch Krankheiten, dass man jemanden auch wirklich bewusst ausschließt aus einer Gruppe, weil es einfach nicht dazu passt. Habe ich ja auch schon erlebt mit meinem Herzchen und so. Kenne ich alles schon. Ich will auch niemanden die Gefühle absprechen, wenn sowas verdammt wehtut.
Ja.
Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ich möchte eher euch ein bisschen inspirieren, euch zu ermächtigen und zu sagen, okay, wenn ich so einen Blick mal da drauf bekomme,
ja,
kann ich einfach auch ein bisschen mich beruhigen über diese ganze Sache. Weil ich kenne das sau gut, wenn man die ganze Zeit attackiert wird.
Ich kann auch mal ganz kurz das Happy End von dieser Geschichte erzählen, das dich auch in deiner Annahme bestätigt. Er ist ja auch rausgeflogen und wir haben uns, weiß ich nicht, ein Jahr oder so später zufällig mal getroffen in München. Ich habe dann an der Everding ja weiter studiert, durfte dort quer einsteigen und er war irgendwo in Österreich an der Schule. Und wir sind uns in einem Theater eben über den Weg gelaufen, haben uns in die Augen geschaut und mussten irgendwie beide plötzlich grinsen und haben uns dann umarmt. Und ich habe einfach nur zu ihm gesagt, ich konnte dich nie leiden. Und er so, ja, ich dich auch nicht. Das Gespräch ging kaum weiter. Es war eigentlich nur noch so eine Einigkeit, dass wir beide das nicht mehr brauchen, uns gegenseitig nicht leiden zu können.
Siehst du, das war nichts Tiefergehendes.
Ja, hat sich aber so angefühlt währenddessen.
Ich finde es sogar relativ poetisch. Ich finde es schön.
Fand ich auch damals, ja.
Okay, der nächste Lästertyp.
Ja.
Ich finde, es gibt die, die versuchen ganz systematisch, dich zur Bedrohung zu machen.
Mhm.
Indem sie hinter deinem Rücken super schlecht über dich reden und immer sagen, oh, nee, ich habe da Erfahrungen mit der gemacht. Ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Oder die versucht irgendwie, sich ganz nach vorne zu spielen. Oder die ist manipulativ oder die macht dies oder jenes.
Oder die will Babys noch nach der Geburt abtreiben. Das ist doch die Kategorie, oder?
Ja, die Trump auch macht, ja. Genau. Ich habe so einen Mini-Trump auf der Arbeit mal gehabt. Und er ist tatsächlich bis heute meine Muse.
Das klingt nicht gut.
Also der war immer mit meinem Bildschirm mehr beschäftigt als mit seinem.
Mhm.
Er war, als ich dann irgendwann mal ein anderes Büro hatte, war mit meinem Büro beschäftigter als mit seinem Büro.
Mhm.
Und er war immer hinterher. Er wollte immer gucken, habe ich irgendwas Besseres, irgendwas anderes. Und ich musste damals auch manchmal echt lachen, weil ich den wahnsinnig fand. Und erst hat er versucht, mit mir sich anzufreunden.
Mhm.
Und dann habe ich aber gleich gemerkt, okay, da ist... Kennst du das, wenn man so sagt, something is off? Also wenn du so spürst, irgendwas passte nicht. Und wir haben halt Verantwortung für andere Leute bekommen. Und ich habe direkt gemerkt, okay, der hat so Allmachtfantasien.
Mhm.
Der hat so richtig Bock drauf. Und ich habe immer gesagt, nee, ist nicht ganz meins.
Allmachtsfantasien sind nicht ganz deins.
Naja, kommt drauf an. Ja.
Eure Exzellenz.
Pass auf, der war ja smart genug, um zu verstehen, dass ich ja schon einen sehr guten Ruf hatte,
ja,
bei den ganzen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Da wusste er, er kann da jetzt nicht so Zwietracht sehen, das geht nicht. Also hat er sich auf all diejenigen, die neu waren, konzentriert, die neu ins Unternehmen kamen. Und das war ja damals ziemlich oft. Die hat er direkt abgefangen.
Und vor dir gewarnt.
Direkt. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, die ganzen Junioren und die Praktikantinnen, Die sind jetzt alle irgendwie so ein bisschen komisch mir gegenüber. Warum?
Ja.
Ich habe nichts gemacht.
Dieser Lästertyp war ja auch meine Zivildienstvorgesetzte, ne? Die hat sich auch richtig auf die, vor allem auf die Schwestern, Schülerinnen konzentriert im Altersheim und denen gesteckt, dass ich mich angeblich für was Besseres halte als sie. Ich wäre sehr arrogant. Und ich weiß nicht, woher sie es genommen hat. Sie hat es auch einfach komplett erfunden.
Sie war ja auch noch deine Vorgesetzte.
Ja, ja.
Da spürt man die besondere Inkompetenz.
Ja.
Du kannst als Vorgesetzte sowas nicht machen. Das geht nicht. Da musst du ganz anders mit der Person dann umgehen. Aber du wirst wahrscheinlich nicht der Einzige gewesen sein. Ich war auch nicht die Einzige.
Ich weiß es sogar. Also mein Vorgänger beim Zivildienst, der hat die ersten 2 Wochen mich eingearbeitet und der hat wiederum über sie hergezogen und mir erzählt, dass sie so ist. Aber das ist dann ein über sie herziehen mit einem Zweck, also mit einer Warnung. Ja, aber mit einer berechtigten. Also es stimmte ja.
Also ich finde, der Typus, der mich zur Bedrohung machen will, ja, so nenne ich das, auch nicht ganz so smart, weil es verrät so viel über die eigenen Ängste.
Ja.
Also bei meinem Arbeitskollegen damals war es wirklich so, dass man einfach gespürt hat, der hatte richtig Angst. Der hatte richtig Angst, dass ich Preise gewinne, die er gewinnen will.
Ja.
Und jetzt kommen wir auch wirklich zu einem Happy End. Ich habe nie so einen Preis gewonnen, den er am Ende gewonnen hat. Er hat, glaube ich, den größten Preis gewonnen, den man in der Werbung gewinnen kann.
Wie zur Hölle, warum nennst du das ein Happy End? Das
ich finde es irgendwie poetisch. Ich weiß nicht, wie er diesen Preis bekommen hat. Ich glaube nicht ehrlich.
Ja.
Aber er hat ihn bekommen und es sagt mir, kämpfe für deine Sträume. Egal wie.
Aber klassisches Happy End wäre doch, du hättest diesen Preis bekommen. Nee, und
mir
er
bedeutet
nie.
Das nichts. Also mir hätte das nichts bedeutet, diesen einen Preis zu bekommen. Und der war besessen, Matthias. Er war wirklich besessen. Und ich glaube auch nicht, dass er ein komplettes Arschloch ist. Er ist nur ein Arschloch, wenn er Macht hat. Wenn man ihm die Macht wieder wegnimmt, dann ist er total in Ordnung.
So, und deswegen bleibe ich dabei, das ist doch kein Happy End. Wenn er diesen Preis bekommt, dann hat er die Macht, nach der er die ganze Zeit gestrebt hat.
Ach,
er hat
sein Quatsch, Ziel erreicht. Die Werbung geht gerade zugrunde, das interessiert keine Sau mehr. Okay, nächster Lester-Typ.
Ja.
Ja. Der redet jetzt nicht hinter dem Rücken über dich, sondern direkt mit dir.
Aha.
Aber dieser Lester-Typ versucht dich direkt zu schwächen, indem er dich verunsichert. Ein Beispiel. Ich hatte eine Freundin und die hat mir immer erzählt, boah, ich war wieder da bei den Leuten, ey, die haben so krass über dich hergezogen.
Ah, okay. Trägt dir Lästereien weiter oder angebliche?
Der eine Typ, der hat so schlecht über dich geredet, aber ich habe vergessen, wer es war. Mhm. Und dann kriegst du aber keine Details. Du weißt nicht genau, was, wie, was ist das Problem. Es bleibt diffus. Mhm. Und du hörst irgendwie nur, ja, da gibt's eine Meute, die redet nicht gut über dich.
Ja.
Und das Gute an diesem Lester-Typ ist, das ist ein Muster. Mhm. Und wenn du das erkennst, kann dich das nicht mehr angreifen nach einer Zeit. Das tut erstmal weh und man ist erstmal verunsichert und man muss wirklich aufpassen, weil das kann dich destabilisieren.
Ja.
Das kann sehr leicht passieren. Deswegen immer genau hinschauen, immer genau hinhören und ob das immer wieder von so einer Person platziert wird. Und wenn du das erkennst, dann hast du sie. Dann sind sie dein Knecht.
Dann hören sie dir. Ja. Das ist übrigens genau der Anfang dieser Geschichte, dieser halbwegs bekannten, berühmten übers Lästern, das Sieb des Sokrates. Soll mal so passiert sein, dass er von einem Schüler angesprochen wurde und er hat gesagt, Sokrates, ich muss dir was sagen, was ein anderer Schüler gesagt hat. Und das Sieb sind drei Fragen. Sokrates sagt halt, warte mal, bevor du es mir erzählst, drei Fragen habe ich. Erstens, hast du dich davon überzeugt, dass es wirklich wahr ist, was du mir jetzt erzählen willst? Der Schüler sagt, nee. Dann sagt er, okay, zweite Frage, ist es was Gutes? Ist es was Schönes, was ich jetzt zu hören bekomme? Und der Schüler sagt, nee, nee, im Gegenteil. Und dann sagt er, na gut, letzte Frage, ist es denn nützlich für mich, das zu wissen? Kann ich damit was anfangen? Nee, auch nicht. Und wenn wirklich keine dieser drei Fragen, wenn durch dieses Sieb kein Ja kommt, dann musst du nicht zuhören. Dann kannst du gleich sagen, nee, dann erzähl's mir auch nicht.
Das erklärt mir jetzt alles, warum Sokrates immer alleine umhergelaufen ist und random fremde Leute vollgelabert hat und ihm Sachen gefragt hat. Der Quatsch. Hatte keine Freunde.
Das ist Bullshit, der hatte Freunde. Das stimmt.
Was für welche? Was für welche? Der ist am Ende so oder so gestorben.
Nee, also das ist er hat ja den Schillingsbecher getrunken. Und ja, Freunde von ihm, offensichtlich Freunde, haben ihm ja gesagt, komm, wir helfen dir beim Fliehen.
Ja, und der hat ihn trotzdem getrunken.
Ja, weil er auf den Prinzipien bestanden hat.
Ja, und wenn du echte Freunde hast, die wirklich was mit dir machen, dann bist du kein Prinzipienreiter.
Dann sind dir die wichtiger als das Gesetz, meinst du?
Na klar.
Okay, ich kann den Kritikpunkt verstehen, aber ich glaube, wenn wir jetzt darüber noch länger reden, dann kommen wir weg von den Typen. Du hast ja noch zwei übrig, ne? Was ist der vierte Typ?
Der Typus, der mich zur Last machen will.
Ah.
Und den finde ich leider ziemlich gut, ziemlich effizient und schwierig. Das sind diese Lästerbacken, die immer erzählen, ah, die hat mich mit der Arbeit alleine gelassen, die ist unzuverlässig oder inkompetent. Also die Erzählungen über dich sind, du machst anderen das Leben schwer.
Ja.
Oder ist ständig krank oder weiß ich nicht, oder nervt einfach.
Ja.
Wenn das gut gemacht ist, dann kann das ganz schön schwierig sein, dass du da wieder rauskommst. Gerade wenn es zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Schule oder so ist.
Verstehe ich. Das fällt auch noch, wenn du es geschickt machst, kaum auf dich als Lästerbacke zurück.
Ja.
Weil du es ja mit Verständnis würzen kannst, mit Mitgefühl. Dass du sagst, ich wünschte, ich könnte was Besseres sagen, aber es ist halt so.
Ja.
Ich will gar nicht lästern, aber.
Ich tausche doch nur Fakten aus.
Ja, ja.
Und dann holst du dir die richtigen Leute für dich auf deine Seite und sagst dann, guck doch mal genau hin.
Ja.
Dann kannst du ja das Bild mehr oder weniger framen in deiner Erzählung. Und die Person guckt dann genau hin und sieht genau das, was du sagst. Weil man versucht es ja dann zu finden.
Ja, ja, klar.
Bei der anderen Person. Deswegen, also wenn dieser Typus mir begegnet, Chapeau, sehr schwierig da wieder rauszukommen.
Mhm.
Den feiere ich auch nicht, den finde ich sehr schwer.
Gut, dass du das nochmal sagst, weil das klang jetzt wirklich sehr begeistert. Mhm.
Okay, der absolute Sieger.
Ja, okay, es klingt weiterhin begeistert, ja. Wer ist der beste? Wer ist der beste Lester-Typ?
Der Typus, der deinen Status kontrolliert. Oh. Hier haben wir es mit einer verdammt schlauen Person zu tun. Und vor dieser Person würde ich mich hüten.
Das klingt richtig machiavellistisch.
Ja, und sehr, sehr smart. Die Person erkennt sofort, wie das soziale Gefüge ist.
Wer deine Verbündeten sind und warum.
Die beobachtet dich richtig gut.
Ja.
Und ich weiß ganz genau, wie du tickst. Wo liegen deine Schwächen? Wo liegen deine Stärken? Und dann geht sie da genau rein. Sie weiß, wo sie Zwietracht sehen muss.
Ja.
Sie muss gucken, wie kann sie dich langfristig zermürben?
Ja.
Wie kann sie bestimmte Dinge von dir glaubwürdig verbreiten, damit andere sagen, ja, aber die Person hat ja auch voll recht.
Und dann auch noch so ein bisschen im Unsichtbarkeitsmodus, ne? Dass du das lange Zeit gar nicht checkst, wer ist das? Wer streut das? Du merkst subtile Veränderungen und dahinter steckt diese eine Person, die deinen Status kontrolliert, aus der Distanz.
Und ich muss sagen, wenn man so einer Person begegnet, dann lohnt sich das, sich viel mit dieser Person auseinanderzusetzen. Das ist ja auch noch das Schlimme an der ganzen Sache, weil sie tut dir ja nicht gut. Aber sie bringt dir so viel über dich selbst bei. Sie ist der perfekte Spiegel. Ich habe so eine Person mal in der Arbeit gehabt.
Ja.
Und ich habe eine Hassliebe entwickelt. Ich habe wirklich, ich bin an dieser Person verzweifelt. Aber im Nachgang kann ich sagen, sie hatte mit manchen Sachen nicht wirklich recht, aber so in gewisser Weise schon. Und ich habe mich dadurch nochmal ganz anders kennenlernen können und ich bin ihr bis heute dafür dankbar.
Ist das jetzt das Positive, was du am Lästern findest? Weil du ja jetzt im Grunde 5 Typen präsentiert hast, die dir entweder zu plump, ein bisschen zu dumm, zu simpel sind, oder wenn du Respekt davor kriegst, dann aber gleichzeitig auch mit einem Respekt vor der Bosheit, die dahinter steckt, vor der Verschlagenheit. Machiavellistisch ist ja nichts Tolles. Jetzt findest du den Vorteil darin, ja, man kann sich darin spiegeln und sich begegnen und was über sich lernen. Ist das schon alles? Ist das der große Vorteil am Lästern, den du meinst? Oder ist da noch mehr dahinter?
Es gibt auch noch mehr Vorteile. Ich habe eine Sprachnachricht, die auch noch weitere Vorteile sagt.
Okay.
Ich würde so verflucht gerne sagen, ich läster nicht gerne und es gefällt mir auch nicht. Wenn ich mich dabei ertappe, fühlt sich's auch immer so ein kleines bisschen schmutzig an. Aber ich weiß natürlich, Lästern hat eine wichtige soziale Funktion. Man baut Bindungen auf in der Gesellschaft und auch in der Sprachentwicklung ist es sehr gut. Wir wissen ja auch, dass wenn man sich eben mit jemandem über jemand anders das Maul zerreißt, baut das eine Bindung zwischen dieser Person auf, die ein bisschen stärker ist. Und doch gefällt es mir nicht. Ich mag es nicht. Wahrscheinlich spielt der Gedanke dabei, weshalb ich das nicht mag, dass natürlich immer so ist, man will nicht, dass über einen gelästert wird. Obwohl es ja eigentlich die eine Tat ist, bei der das Opfer im häufigsten Fall überhaupt nicht mitbekommt oder zumindest als Letzte.
Ich verstehe ihn total.
Ja, ich auch.
Man will ja nicht selber das Opfer von Lästereien werden. Aber jetzt blicken wir mal realistisch da drauf. Natürlich wird über uns gelästert. Wir können dem nicht aus dem Weg gehen.
Ja, und natürlich lästern wir selber. Das ist ja der eigentliche Punkt.
Ja, das tun wir auch. Aber ich glaube, wir sind viel mehr damit beschäftigt, dass wir Opfer davon werden können. Und wir wollen es nicht.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich diese 5 verschiedenen Typen entwickelt habe. Weil dadurch kannst du es so gut kategorisieren. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendjemanden beim Lästern erwische, weiß ich immer, okay. Und dann kann ich das richtig gut einsortieren.
Ey, ich glaube, mir wird das richtig helfen, diese Kategorien, die du da anbietest. Ich hatte die bisher nicht. Ich hatte immer nur 2. Ich hatte 2 mögliche Gefühle. Das eine Gefühl ist, wenn jemand mit mir zusammen lästern will, ne, über Dritte, dann habe ich entweder das Gefühl, oh, sobald ich hier weggehe, geht's um mich. Und das ist für mich schlechtes Lästern. Meinetwegen mag es sozialer Kit sein, ja, dass man sich damit vergewissert, ja, wir gehören irgendwie zusammen und tauschen hier Informationen aus und so. Aber wenn ich das Gefühl kriege, gleich geht's auch um mich, weiß ich nicht, ich fühle mich dann sehr unwohl.
So, und deswegen hast du dich meistens von diesen Personen entfernt, oder?
Ja.
Finde ich falsch.
Warum? Ich halte es dann doch schwer aus.
Ja, ich finde diese Personen wichtig in unserer Gesellschaft,
ja,
denn es sind Informationsträger. Die wissen ganz viel. Die sind total beteiligt am Klatsch und Tratsch.
Ja.
Ich sag dir, diese Leute, wenn du die zum Beispiel in der Firma hast, ne, die wissen, was ganz oben in der Etage abgeht. Das sind diejenigen, die dir schon sehr früh irgendwelche Informationen geben können. Und dann musst du denen eher ein bisschen was geben, worüber sie auch bei dir lästern können, wo du merkst, das tut mir nicht ganz so weh, wenn sie darüber so reden würden.
Ja, das ist vielleicht wirklich ein smarter Umgang damit. Weil erstmal denke ich wieder an Mutzis Und denke mir, da kann ich aber nicht mit umgehen. Da fühle ich mich einfach unwohl.
Muzi war ein Informationsträger.
Ja, ja.
Der wusste alles.
Der wusste alles, ja.
Der war komplett drin. Deswegen, die sind eigentlich, okay, ich breche eine Lanze für diese Menschen.
Für die Muzis. Okay. Ja. Ja, und dann easy, die zweite Kategorie bei mir wäre das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es sind gute Gründe, wichtige Gründe und es wird nicht gleich um mich gehen, wenn ich hier rausgehe, sondern ne, ich kriege etwas, was ich wirklich gebrauchen kann. Und das sind ja auch Informationsträger, das sind ja auch Leute, die wissen, was abgeht und das miteinander teilen. Ich kriege ein anderes Gefühl. Wahrscheinlich, weil mir mitkommuniziert wird und du bist nicht so und das ist auch gut so. Verstehst du, was ich meine?
Absolut eine schlechte Kategorie, die du da hast, weil die tatsächlich kannst du dann Menschen vertrauen,
ja,
die dann total schlecht über dich reden, die, ja, dir dann auch das Leben schwer machen.
Dann habe ich da einen blinden Fleck einfach. Ne?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Kategorie, die kannst du gar nicht zu einer Kategorie machen, weil, ja, es Menschen gibt, die es mit dir gut meinen und einfach auch nicht mit dir gut meinen.
Ja.
Und das kannst du so dann gar nicht richtig kategorisieren, weil du nicht genau hinschaust, was sie dann genau tun.
Und ich überlege, ob ich mit deinen Einordnungen das dann besser kann, weil ich genauer hinhöre und es vielleicht labeln kann, was mir da gerade begegnet. Welche Gründe mir gegeben werden, warum eine abwesende Person es wert ist, über sie zu lästern.
Ich glaube, es hilft einfach ungemein zu wissen, was hat die andere Person als Ziel.
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt bei der Arbeit. Wenn du jetzt jemanden hast, der die ganze Zeit versucht, dich ins schlechte Licht zu rücken,
ja,
warum tut sie es? Was steckt da dahinter?
Ja.
Und wenn du ganz unemotional da drauf schaust, dann hast du plötzlich Werkzeuge in der Hand, was, ja, du dagegen tun kannst. Und darum geht's mir.
Gut, verstehe ich. Mhm.
Und ich habe jetzt noch eine Sprachnachricht, die auch noch sagt, warum es sprachlich wertvoll ist zu lästern.
Was der vorhin auch schon angedeutet hat, jetzt, mhm, ausführlich, okay. Mhm.
In einem Linguistikkurs habe ich gelernt, dass es zwei große Theorien darüber gibt, wie menschliche Sprache entstanden ist. Und die eine ist, dass man sich gegenseitig warnen musste. Also, oh nein, da ist Löwe, ne? Und die andere ist eben, dass man miteinander über andere gelästert hat. Und beide Theorien sind voll legit. Also in diesem Paper stand, dass die Leute in der Forschung diese beiden Theorien wirklich als sehr gute Theorien betrachten und keine der Theorien irgendwie in der Forschung bevorzugt wird. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie neuere Erkenntnisse gibt, aber das ist echt spannend.
Und ist es nicht poetisch?
Total. Ich tendiere sogar dazu, die mit dem Lästern zu bevorzugen, weil Gefahrenkommunikation haben ja ganz viele Tierarten auch und sehr spezifisch, dass sie bestimmte Laute von sich geben, gerade Vögel, ne? Ich habe es gerade kürzlich erst irgendwo in einer Doku gesehen, glaube ich, dass Truthähne eine Lautkommunikation miteinander haben, die sogar dekodiert werden kann von uns mittlerweile, dass wir checken, ach, das ist das Geräusch für, und das ist relativ komplex, aber noch nicht so, dass man Sprache dazu sagen würde, aus unserer Perspektive, was wir unter Sprache verstehen. Lästern wird wesentlich komplexer. Da geht es nämlich nicht nur um die Gegenwart,
oh nein, da ist Löwe,
sondern auch um Vergangenes und um Zukünftiges, um Vorhersehbares.
Und einfach dich äußern zu wollen, du siehst eine Person und denkst dir, ist die hässlich? Und das musst du einer anderen Person sagen.
Was ist denn da?
So war es früher in der Steinzeit, dass sich jemand gedacht hat, ey, die Haare, was hat die denn für Haare? Ich bitte dich.
Das haben doch alle über alle gesagt.
Ja, und dadurch haben die Sprache entwickelt. Ich finde das so schön, dass sie einfach nur darüber reden wollten, was sie wirklich echauffiert. Ja, was die andere Person da auch gemacht hat. Hast du das mal probiert, was die da gekocht hat? Ekelhaft.
Ja, ja, ja.
Das ist fantastisch.
Aber dass die sich alle gegenseitig hässlich fanden, aus unserer heutigen Sicht, das finde ich wirklich, das ist einfach großartig. Hat sich bis heute fortgesetzt. Deswegen gibt es all das, dieses ganze Insta-Schönheitsding und dann, ja, sagen aber die anderen, ja, man sieht, dass die operiert ist und guck mal,
ja,
das ist alles, dein erster Lästertyp, richtig?
Ja.
Die reine Äußerlichkeit.
Deswegen, ja, so fing alles an. So fing es an. Deswegen, wenn man heute noch so Leute halt sieht und hört, die halt über Äußerlichkeiten und so ein Kram halt lästern müssen,
ja,
das sind für mich Steinzeitmenschen.
Hässlich auch. Ja. So, und dann hat aber im Laufe der Geschichte Lästern irgendwann einen unglaublich schlechten Ruf bekommen. Nachvollziehbar warum? Also es ist ja Lästern und Rufmord und Verleumdung und so sind ja schon in der Nähe voneinander. Aber es gibt so Bibelstellen schon, in denen ich habe
eine... Gelästert wurde?
Ja, oder in denen es darum ging, lästern, das wurde dann auch sehr frauenfeindlich behandelt. Also Frauen angelastet, insbesondere Witwen. Da gibt es eine Bibelstelle bei Timotheus 5,13, ich habe sie rausgesucht. Es geht um Witwen und dann heißt es dort, daneben sind sie faul und lernen von Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll.
Was? Das steht in der Bibel?
Jo.
Dass Witwen faul sind?
Ja, weil sie dann angeblich nichts mehr zu tun haben.
Unfassbar.
In der Nähe von Hanau ist doch Seligenstadt. Das ist doch, das hast du mir doch schon mal erzählt, dass da so viele Hexen auch verbrannt wurden.
Ja,
ne?
Ja, also das ist angeblich. So die Hochburg, ja.
Genau. Und ich wette, dort gab es auch diese mittelalterlichen Strafen fürs Lästern. Und das waren hauptsächlich Frauen, die das abbekommen haben. Es gab einmal den Lästerstein. Willst du raten, was das ist, was man damit gemacht hat?
Jemanden mit einem Stein beworfen?
Nee, das war einfach Steinigung.
Ach so.
Nur mit einem.
Ich dachte halt nur
so
ein Stein. Stein.
Ja. Und wenn man damit daneben trifft, ja, Glück gehabt.
Nee, dass da so auch drauf stand, Lästerstein und dann bewerfen.
Nee. Mhm. Nee, der wurde an dich gekettet, wenn du als Lästermaul gegolten hast.
Und war das so ein schwerer Stein?
Der war zwischen 9 und, obacht, 82 Kilo schwer.
82 Kilo?
Iris aus Seligenstadt wettet, obacht, dass sie einen 82 Kilo schweren Lästerstein. Ja, je nachdem, wie krass du beschuldigt wurdest, einfach nur ein Lästermaul zu sein.
Ey, was war eigentlich im Mittelalter los?
Es gibt noch die andere Strafe, das war die Schandmaske. Das war so eine eiserne Maske. Nicht wie bei der Mann in der eisernen Maske, sondern da konnte man noch durchsehen. Das war eher wie ein Käfig für den Kopf.
Mhm.
Und mit Knebel, also da ging so ein, auch aus Eisen, alles geschmiedet, ging mit in den Mund, sodass man halt nicht reden konnte. Und dann wurde das zugeschlossen.
Und wie lang?
Naja, in den härtesten Fällen so lang, dass man verhungert ist, weil man nichts essen konnte. Aber eigentlich immer nur so einen Tag, zwei Tage oder so.
Zwei Tage?
Ja, auch hart. Ich weiß.
Komm, wir leben in guten Zeiten, Matthias.
Ich finde auch.
Bei allem, was gerade passiert.
Genau.
Ja.
Da wurde dann auch noch so Spottzeug dran gemacht. Also diese Schandmasken hatten dann auch tierische Ohren oder Hörner oder so. Oder eine Glocke obendrauf, dass du schon von weit weg jemanden hast kommen hören, wenn ein Lästermaul angeklingelt kommt. Ey, und du glaubst nicht, wie lange das noch galt. Es gibt sogar ein Foto noch davon, von einer Frau mit so einer Maske aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und aus dem englischen Gesetz wurde das erst als Strafgesetz gestrichen. 1900, willst du raten wann?
Oh Gott, wenn es in Hessen war?
Nee, im Englischen, es war in Nordirland.
Okay, weil Hessen hat auch ganz komische Gesetze.
Ja, die sind da immer noch drin, wie denkmalgeschützte Gesetze. Darf man Todesstrafe mit Bogen schießen, ne? Ist im Landesgesetz Hessen immer noch
verrückt,
drin.
Verrückt, ja. Also ich sage 1938.
67.
67?
Jo. Soll ich dir mal das Foto zeigen?
Mhm.
Guck mal.
Also die Nase ist schon mal frei. Das entspannt mich, weil dann kann man ja noch atmen in irgendeiner Form. Ich habe mir das gerade anders vorgestellt. Ich habe gedacht, es ist ja wirklich alles Eisen vor dem
Gesicht.
Nee,
ist kein Erstickungstod.
Ja, aber so sieht's halt aus wie aus so einem Fetischshop.
Das ist das Erste, was dir dazu einfällt?
Ja.
Dass das irgendwem gefallen könnte?
Ich glaube, es gibt alles, Matthias.
Ja, das gibt's auch. Ja.
Ja. Und ich glaube, die Menschen haben das damals auch ein bisschen aus solchen Gründen gemacht.
Ja, meinst du?
Natürlich. Die waren alle nicht ganz dicht im Kopf, jetzt mal echt.
Ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass im Mittelalter sehr viel Triebgesteuertes passiert ist.
Verrücktes auf jeden Fall, ja.
Heute auch immer noch. Sehr viel ist immer noch triebgesteuert.
Okay, lass uns zur nächsten Sprachnachricht kommen.
Sicherlich lässere ich auch ab und an mit Freundinnen über irgendwelche Menschen. Aber viel spannender finde ich, dass ich mal mitbekommen habe, wie andere Leute über mich gelästert haben. Und zwar ist mir das zweimal sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben. Einmal war das auf der Arbeit. Da hat eine Kollegin bzw. meine fachliche Vorgesetzte, die 15 Jahre jünger war als ich und mich nicht mochte, mit der Institutssekretärin über mich gelästert und leider, wie auch immer, hat sie mal eine E-Mail an die Institutssekretärin geschickt, in der sie über mich hergezogen hat und die hat sie aber aus Versehen an mich gesendet. Ich bin dann ziemlich direktiv damit umgegangen und bin zur eigentlichen Empfängerin gegangen und habe diese gefragt, ob sie eine Idee hat, wie ich damit umgehen soll. Das war für alle sehr, sehr unangenehm. Es ist dann auch quasi rausgekommen, warum sie mich nicht mag und genau, was das eigentliche Problem war. Sie fand mich zu selbstermächtigt, zu aktiv. Ich habe zu wenig nachgefragt. Und am Ende vom Lied haben wir nicht mehr miteinander geredet. Also meine Vorgesetzte ist auch nicht mehr auf mich zugekommen und hat mit mir darüber geredet. Und ja, wir sind dann irgendwie einfach so auseinandergegangen. Sie ist irgendwann weg, ich bin irgendwann weg.
Smart, wie sie es gelöst hat.
Finde ich auch.
Dass sie dann direkt hingegangen ist und gesagt hat, wie sie damit umgehen soll.
Und zwar auch nicht an die Absenderin, das wäre ja eigentlich naheliegend, sondern an die Empfängerin und dann mit der Frage. Frage stellen ist sowieso immer gut. Und ich finde aus der Geschichte auch noch so ein weiteres gutes Kriterium ableitbar. Wenn du lästerst, ist es etwas, das dir maximal unangenehm wäre, wenn die Person, um die es geht, neben dir oder hinter dir steht. Ist dir sowas mal passiert?
Nee.
Mir schon. Als Kind. Im Auto. Meine Mutter saß vorne am Steuer, ich hinten auf dem Rücksitz und sie hat gefragt, und habt ihr, ich war bei Freunden, ne? Und was habt ihr heute so gemacht? Und ich habe einfach rausgehauen, ungesundes Essen in uns reingestopft und danach irgendwie wieder nur blödes Zeug angeguckt, wie immer.
Moment mal.
Ja?
Du hast als Kind gesagt, ungesundes Essen in uns reingestopft und blödes Zeug geguckt.
Ja.
Wie alt warst du?
Vielleicht 11 oder so. Das ist, glaube ich, ich sag das jetzt.
Weißt du, was das Größte für mich als Kind war?
Ha?
Eine Packung Fritz-Sticks und eine Dose Sprite.
Ich weiß, du wärst die befreundete Familie. bei dir wäre das Ganze passiert.
Ja.
Und es war ja auch nicht wirklich schlimm und böse gemeint. Ich hatte einfach eine komische Stimmung. Und dann bist du als 11-jähriges Kind auch irgendwie, weiß ich nicht, altklug. Und
ja, da hast du auch keine Lust, ne, dir so sinnlose Sachen anzugucken. Du musst das schon gehalten haben, ne?
Also, was für
du,
mich
du hast bestimmt Phönix geguckt als Kind, oder?
Vielleicht. Und ich merke, dass es auf Stille stößt, dass ich das gesagt habe.
Ja? Auf jeden Fall.
Und in dem Moment fällt mir ein, fuck, wir haben die eine von denen mitgenommen im Auto aus der Familie. Und ich lehne mich ein Stück nach vorne und gucke zur Seite und sehe die und die sitzt da. Und ich schwenk sofort um und sage, aber es war ja gar nicht so ungesund. Und hab versucht, das zu retten. Es war mir so unangenehm.
Das ist so geil. Du bist wirklich das Kasch-Kasch-Trapp-Trapp-Kid. Ja.
Nein, der würde nicht lästern.
Der würde nicht lästern, nein. Der Maximilian, das ist unser Verbündeter.
Ja.
Mit dem verstehen wir uns.
Ja.
Hast du jetzt ein Fazit für die Folge?
Tatsächlich habe ich sogar eins. Und so richtig sind wir darauf noch nicht zu sprechen gekommen. Es gibt ein kurzes Interview mit so einer Kommunikationsexpertin, die ist mir schon in vielen Kontexten untergekommen, hat auch einen TED-Talk gemacht und so. Und die spricht eigentlich über die nonverbalen Signale des Lästerns, was die für eine physische Auswirkung wirklich haben auf dich, auch auf dein Gehirn. Wenn du merkst, all das, was ich damals in der Falkenberg gemerkt habe, was ich erzählt habe, die Blicke, die kleinen Gesten, das Abwenden, Augenrollen oder so, ne, dass das richtig was mit deinem Körper machen kann und mit deinem Gehirn machen kann, physisch messbar. Und was hilft?
Labeln. Okay, was hilft?
So wie wir es mit Shit-Moves gemacht haben, so wie du es jetzt mit den Typisierungen gemacht hast. Es reicht, wenn du innerlich sagst, das war ein Augenrollen. Das war ein, also einfach bewusst machen und benennen, was siehst du? Was nimmst du wahr an sozialer Ächtung, an den kleinen Signalen der sozialen Ächtung, die du erlebst durch Lästern? Es hilft wie ein Schutzschild gegen die physischen Schäden, die du nimmst, also Beeinträchtigungen, ne? Hindernisse, Ängste in der Situation, Unwohlsein. Das geht massiv weg, wenn du es für dich benennen kannst.
Super. So, Matthias, jetzt hör auf, mit den Augen zu rollen.
Ich mache das die ganze Folge schon. Ich gucke Iris immer an. Oh Gott.
Ich glaube, in der griechischen Mythologie, da wurde doch auf jeden Fall gelästert.
Jede Menge.
Oder?
Ja. Jetzt habe ich eine Quizfrage. Glaubst du, es gab eine Göttin des Lästerns oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt.
Hätte mich auch enttäuscht, wenn nicht.
Sie hieß Feme. Und ich habe nicht mal eine richtige Geschichte von ihr. Nur so ein paar Attribute. Sie wohnt in einem Haus mit 1000 Fenstern, damit sie alles sehen kann. Sie ist die Göttin des Lästerns und der Gerüchte. Hesiod schreibt über sie und sagt, mit Feme solltest du nie reden, weil wenn du einmal mit ihr redest, wirst du sie nicht mehr los. Die ist genau das, was du meintest, da sollte man sich nicht abwenden. Die erzählt dir was von Muzis.
Also mache ich es falsch, ne?
Nach Hesiod ja, aber du siehst ja einen Vorteil darin.
Aber was sagt der Hesiod?
Ja, der erzählt, dass sie mit geflüsterten Geschichten beginnt und dann wird sie immer lauter. Und wenn du mit ihr redest und zuhörst, alle können dann diese Geschichten hören und du wirst sie nicht mehr los, sie klebt dir an der Backe.
Weißt du, wen ich mir vorstelle, bildlich? Die Sirene.
Ja, sowas in die Richtung, ganz genau.
Ja.
Und jetzt pass auf, die ganzen griechischen Götter und Göttinnen, die wurden ja in die römische Mythologie überführt, mit anderem Namen. Ne? Zeus wurde zu Jupiter, Hera zu Juno und so weiter. Feme wurde im Römischen, da war der Name nicht weit weg vom Original, statt Feme, Fama, F-A-M-A. Mhm. Daher kommt Fame.
Ah.
Wenn die Gerüchte verbreitet und alle über dich reden, dann hast du Fame. Und darin steckt noch ein Umgang mit Lästern. Nutz es. Sei halt berühmt berüchtigt.
Stark. Das gefällt mir gut. Wenn ihr was zu unserem Fame beitragen wollt,
sehr gut, ja.
Dann freuen wir uns, wenn ihr diese Folge teilt. Wenn ihr uns bewertet, abonniert.
Das übrigens wirklich, ne? Wenn ihr Bewertungen schreibt, wir lesen die immer alle.
Genau. Wir bedanken uns. Habt eine schöne Woche.
Und das Thema der nächsten Folge sagen wir wieder per Insta-Story.
Tschüss.
Macht's gut.